Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Hallo und herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Parlamente, Gerichte und Gesetze erkennen sie nicht an. Sie lehnen Steuern und Sozialabgaben ab. Sie leben in ihrem eigenen Staat, inklusive König. Robert Fitzek hat 2012 das Königreich Deutschland gegründet und sich selbst zum Staatsoberhaupt erklärt, zumindest nach eigenen Angaben mit etwa 6.000 Anhängern. Die größte Gruppierung, sogenannter Reichsbürger in Deutschland. Heute hat der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt die Vereinigung Königreich Deutschland verboten. Vier Männer, unter ihnen Fitzek selbst, wurden festgenommen, Gebäude in mehreren Bundesländern von hunderten Beamten durchsucht. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Gründung einer kriminellen Vereinigung. Marie Landes und Tobias Zuttmann.
Idyllisch gelegen mit Rindern und Schweinen. Dieser auf den ersten Blick unauffällige Gutshof im sächsischen Halsbrücke wird seit dem frühen Morgen akribisch von Einsatzkräften der Polizei durchsucht. Es ist das Hauptquartier des selbsternannten Königreich Deutschland, der bislang größten Reichsbürgervereinigung der Bundesrepublik. Jetzt ist sie verboten.
Dieser Verein will sich ausdrücklich von der Bundesrepublik Deutschland abspalten, negiert die Existenz der Bundesrepublik Deutschland, hängt Verschwörungstheorien an, auch antisemitischen Verschwörungstheorien und hat ansonsten ein kriminelles Wirtschaftsgeflecht, was seit langem im Fokus steht.
Das Bundesinnenministerium geht von etwa 1.000 Anhängern aus. Der Verein selbst spricht von etwa 6.000. Kopf des Ganzen, Peter Fitzek, gelernter Koch aus Sachsen-Anhalt. 2012 ruft er das sogenannte Königreich Deutschland aus, lässt sich zum obersten Souverän des Fantasielandes krönen. Fitzek lässt eigene Ausweise ausstellen, die Mitglieder zahlen in ein fiktives Banken- und Krankenversicherungssystem ein. Seit 2016 beobachtet der Verfassungsschutz die Vereinigung. Immer wieder wird gegen Fitzek ermittelt, wegen Fahrens ohne Führerschein, unerlaubter Banken- und Versicherungsgeschäfte. Zuletzt wurde er wegen Beleidigung und Körperverletzung rechtskräftig verurteilt. In Haft sitzt er jedoch nur wenige Monate. In einem ARD-Interview sagt er 2022 dazu:
Ich lese erst die Gesetze, gucke dann, wo sind die Gestaltungsspielräume, gestalte es dann so aus, dass es nicht irgendwie Straftatbeständen erfüllt. Und dann fange ich an, kooperativ mit anderen zu handeln.
Über Jahre spinnt der Verein ein deutschlandweites Netzwerk, kauft Grundstücke und Immobilien wie diese. Im sächsischen Halsbrücke, dem aktuellen Wohnort Fitzek, scheinen diese Aktivitäten größtenteils unbekannt geblieben zu sein.
Also ich weiß nicht, wie es anderen hier in Halsbrücke geht, aber so wirklich bekommt man jetzt nichts von denen mit. Also ich auch selber, ich habe die noch nie zuvor gesehen irgendwo, dass die irgendwo rumgelaufen sind oder so.
Man hat nicht gemerkt. Man hat nur die Kühe auf dem Feld gesehen. Ja. Und sonst gab es immer auch keine Gespräche oder sowas.
Die Razzia heute sorgt nicht nur hier für Aufsehen. Mehr als 800 Beamte sind in 8 Bundesländern im Einsatz, wie in Göttingen und Jena. 4 Männer werden festgenommen, darunter Fitzek.
Nach unseren Erkenntnissen finanziert sich diese Vereinigung unter anderem durch verbotene Bank- und Versicherungsgeschäfte. Und die festgenommenen Personen stehen deshalb im Verdacht, Mitglieder in einer kriminellen Vereinigung gewesen zu sein.
Mit dem heutigen Verbot wurden laut Bundesinnenministerium Immobilien, Fahrzeuge und Unterlagen beschlagnahmt sowie Vermögenswerte der Reichsbürgervereinigung sichergestellt.
Michael Götschenberg, Terrorismusexperte der ARD. Michael, wie gefährlich ist das jetzt verbotene Königreich Deutschland?
Also gefährlich in dem Sinne, dass die sich bewaffnet hätten oder Umsturzpläne gehabt hätten, in diesem Sinne nicht. Das war keine terroristische Vereinigung, wie wir das beobachten konnten, rund um die Gruppe um den Prinzen Reuß, die sich aktuell vor Gericht verantworten muss. Aber gefährlich ist allein schon die Ideologie. Wir haben es hier mit Menschen zu tun, die sagen, eure Gesetze, eure Regeln, eure Steuern, eure Abgaben, eure Regierungen, das geht mich alles nichts an, ich mache hier mein eigenes Ding. Und das wird spätestens dann relevant, wenn sich so viele Menschen einer Vereinigung anschließen, wie das in diesem Fall gewesen ist. Und wenn dann noch kriminelle Energie dazu kommt, wie das hier zu beobachten war, mit illegalen Bankgeschäften, illegalen Versicherungsgeschäften, dann kommt der Punkt, wo der Staat sagen muss, bis hier und nicht weiter und ich ziehe hier mal den Stecker.
Mhm. Bundesinnenminister Dobrindt ist ja erst ein paar Tage im Amt. Warum jetzt dieses Verbot?
Ja, das sieht ein bisschen so aus, als habe er das so geplant. Aber man muss wissen, solche Verbotsverfahren brauchen sehr lange, Monate braucht das, bis man an diesen Punkt kommt, wo man das über die Rampe schieben kann. Und hinzu kommen hier Durchsuchungsmaßnahmen in mehreren Bundesländern, Haftbefehle, die vollstreckt werden mussten. Also man hat, das weiß ich, über einen längeren Zeitraum auf diesen Tag hingearbeitet. Und dieser Zeitraum ist deutlich länger, als Alexander Dobrindt im Amt ist. Nichtsdestotrotz wird ihm das sehr zu Pass kommen, dass er hier direkt zu Anfang der Reichsbürgerbewegung gegenüber Härte zeigen konnte. Und das wird nicht das letzte Mal nötig gewesen sein.
Mhm. Michael Götschenberg, Terrorismusexperte der ARD. Herzlichen Dank.
Gerne.
Für US-Präsident Donald Trump haben die arabischen Golfstaaten eine ganz besondere Anziehungskraft. Mit Saudi-Arabiens Herrscherfamilie, hier mit König Salman im Jahr 2017, hatte Trump bereits in seiner ersten Amtszeit besonders lukrative Deals abgeschlossen. Dass eine erste reguläre Auslandsreise ihn jetzt wieder nach Saudi-Arabien führt, ist kein Zufall. Das Königreich möchte bis zu 600 Milliarden Dollar in die USA und US-Unternehmen investieren. Das dürfte dem Geschäftsmann Trump, dessen Holding in der Golfregion ebenfalls überaus aktiv ist, gut gefallen. Allerdings, welche Rolle der Krieg in Gaza auf seiner Reise spielt, das ließ der US-Präsident offen. Ramin Sina.
Die pure Verzweiflung in Rafah vor einer Takeya auf arabisch Suppenküche. Etwas Reis wird verteilt, es reicht aber bei weitem nicht für alle, die hier fast zerquetscht werden. Seit Ende Februar blockiert Israel sämtliche Hilfslieferungen nach Gaza. Es ist ein Hauen und Stechen um etwas Reis, das Sakr el-Gamal erfolgreich übersteht. Der junge Palästinenser hofft, dass ein politisches Gipfeltreffen in Saudi-Arabien politische Lösungen für Gaza bringt. Heute ist unsere einzige Hoffnung nach Gott, dass Trumps Besuch in Saudi-Arabien so schnell wie möglich zu Durchbrüchen in Gaza führt und den Krieg beendet. Am Morgen Anflug der Air Force One. US-Präsident Trump beginnt seine dreitägige Nahostreise in Saudi-Arabien. Doch Trump und Gastgeber Bin Salman reden erstmal über Geschäfte. Begleitet wird Trump in Riad von einer hochkarätigen Wirtschaftsdelegation, angeführt von Unternehmer Elon Musk. Es geht um mindestens 600 Milliarden Dollar über die nächsten 4 Jahre, die der saudische Kronprinz bereit ist, in die US-Wirtschaft zu investieren, vor allem in die Bereiche künstliche Intelligenz und Rüstung. Ich kenne ihn seit langem, niemand ist wie er. Vielen Dank, ich weiß es sehr zu schätzen, mein Freund. Wir investieren in Kooperation und gegenseitigen Nutzen. Herr Präsident, die gemeinsame Arbeit umfasst nicht nur wirtschaftliche Zusammenarbeit, sondern auch die Schaffung von Sicherheit und Frieden in der Region und der Welt. Doch in vielen geopolitischen Fragen sind sich Trump und Bin Salman nicht einig. Pläne, die Palästinenser aus Gaza zu vertreiben, sind für die Saudis ein No-Go. Ein Friedensvertrag zwischen Saudi-Arabien und Israel scheint in weite Ferne gerückt, auch wenn Trump das Abraham-Abkommen, also Frieden mit Israel, in Riad anspricht. Ich träume davon, dass Saudi-Arabien, ein Land, für das ich so viel Respekt habe, bald dem Abraham-Abkommen beitritt. Am Nachmittag dann eine politische Überraschung. Trump kündigt an, die US-Sanktionen gegen Syrien aufheben zu wollen und will morgen in Riad den syrischen Präsidenten Ashara treffen, der jahrelang als Islamist auf der US-Terrorliste stand. In Bezug auf Gaza kein Durchbruch, kein Ausblick, wann und wie das Leid der Palästinenser wie Sakr el-Gamal gelindert werden kann. Er und seine Schwestern wissen nicht, wann sie das nächste Mal etwas zu essen bekommen. Es wirkt, als hätten die Mächtigen in Riad das drängendste Thema der Region heute weitgehend ignoriert.
Gudrun Engel ist in Riad dabei. Gudrun, was hat Trump dieser erste Reisetag gebracht?
Money, money, money. Vor allem und in erster Linie. Denn es war aus seiner Sicht, er hat ja die Geopolitik, wie wir ja gerade auch gehört haben, weitgehend umschifft, ein Business-Trip. Er wollte Deals machen, das ist ihm gelungen. Er hat Unterschriften für Wirtschafts- und Verteidigungsabkommen in Höhe von mehreren 100 Milliarden US-Dollar, darunter allein 142 Milliarden für Rüstung, also für Kampfjets, für Raketen. Das freut hier besonders den saudischen Verteidigungsminister, der hat selbst eine Kampfjet-Pilotenausbildung in den Vereinigten Staaten Staaten absolviert. Es waren über 150 Geschäftsführer von führenden US-Unternehmen dabei, die auch alle sich mit ihren Counterparts hier in der Region getroffen haben, sodass Donald Trump sehr zufrieden sein kann mit diesem ersten Tag. Er hat die entsprechenden Bilder produziert. Es hat ihm natürlich gefallen auf der großen Bühne im Königspalast mit den Pferden, mit den Schwertern, mit dem vielen Gold und dem vielen Prunk. Jetzt kann er auch zu Hause in den Vereinigten Staaten zeigen, seht her, wir sind international auf der Bühne wieder angekommen und ich habe gute Deals abgeschlossen.
Mhm. Gudrun, der US-Präsident hatte angekündigt, eventuell übermorgen in Istanbul dabei sein zu wollen, wenn es denn dort zu einem direkten Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und Russlands Präsident Putin kommen sollte. Hat Trump diesen Plan konkretisiert?
Nein, also vorhin wurde er nochmal darauf angesprochen, da hat er gesagt, nein, also dazu wird es wohl nicht kommen, vor allem wahrscheinlich auch, weil ja Putin sich selbst noch gar nicht geäußert hat, ob er sich auf den Weg machen wird. Hat Trump gesagt, er wird seinen Außenminister und seine zwei Sondergesandten, also Rubio, Witkoff und Kellogg, dorthin schicken. Er selbst hat aber ja trotzdem auch für eine kleine politische Überraschung gesorgt, indem er gesagt hat, statt nach Istanbul zu fahren, wird er sich jetzt mit dem neuen syrischen Präsidenten treffen. Damit hat hier keiner gerechnet. Und das wiederum ist auch ein Verhandlungserfolg für den saudischen Kronprinzen hier gewesen.
Gudrun Engel in Riad, vielen Dank für deine Einschätzung. Dankeschön. Ja, persönlich verhandeln über Krieg und Frieden am Donnerstag in der Türkei. Zelensky hat angekündigt, er werde dort auf den russischen Präsidenten warten und auch nur mit ihm selbst verhandeln wollen. Doch erscheint es überaus unwahrscheinlich, wir haben es gerade schon angedeutet, dass Putin tatsächlich persönlich erscheint. Dabei hatte der direkte Verhandlungen vorgeschlagen. Seine Teilnahme wurde aber vom Kreml bislang nicht bestätigt. Wassily Golot in Kiew. Wassily, mancher behauptet ja, Zelensky habe Putin in eine Falle gelockt. Siehst du das auch so?
Ich sehe es so, dass Zelensky eindeutig in die diplomatische Offensive gegangen ist, auch weil er wenig Alternativen hat. Es sind ja jetzt schon 2 Monate, die die Ukraine vorschlägt, eine bedingungslose Waffenruhe durchzuführen mit Unterstützung der USA. Russland geht darauf nicht ein. Putin lehnt diese bedingungslose Waffenruhe ab, hat seinerseits ja diese Verhandlungen vorgeschlagen. Und dass Zelensky ihn beim Wort nimmt, ihn persönlich zu diesem Treffen auffordert, dass übt natürlich einen gewissen Druck auf den Kreml-Chef aus. Er ist derjenige, der im autokratischen Russland die Entscheidungen trifft. Das heißt, wenn er ernsthaften Frieden wollen würde, wenn er diese Schritte Richtung Frieden wollen würde, dann muss er auch selbst in die Türkei kommen. So sieht es Zelensky. Und er hofft eben auch, dass, wenn Putin nicht kommt, Präsident Donald Trump versteht, dass Russland eben nicht an diesem Frieden interessiert ist.
Und was macht Zelensky, wenn Putin doch eine Delegation schickt, also nicht persönlich anreist?
Wir waren heute Nachmittag bei einer Pressekonferenz im Präsidialamt. Da hat Zelensky nicht eindeutig auf diese Frage geantwortet. Er will erstmal, dass Putin sich entscheidet. Kommt er oder kommt er nicht? Dann will er sich weiter dazu positionieren. Ich gehe davon aus, dass er dann auf schärfere Sanktionen, auf schnelle Sanktionen drängen wird, dass er selbst nicht an einem Treffen mit einer Delegation teilnimmt, dass er aber sehr wahrscheinlich eine eigene Delegation schickt, auch um den USA zu zeigen, die Ukraine ist bereit, über den Frieden zu verhandeln. Und vor allem ist die Ukraine bereit, diese bedingungslose Waffenruhe zu verhandeln. Denn, so sagte Zelensky immer wieder, das ist der allererste Schritt, der wirklich zeigt, dass die Seiten an Frieden interessiert sind. Und solange Russland das nicht zeigt, so sieht es Zelensky und hofft vor allem, dass es die USA auch sehen, muss es schärfere Sanktionen geben, muss es mehr Druck auf Russland geben, bis Russland diese Bereitschaft zum Frieden zeigt.
Wassily Golot in Kiew, auch dir vielen Dank für diese Information. Danke. Wenn es nach der neuen Bundesregierung geht, dann soll das hier ganz schnell ein Ende haben. Digitale Bürgerdienste heißt das große Zukunftsversprechen. Die neue Wohnung oder das Auto einfach online anmelden. Ein paar Klicks, fertig. Was viele andere EU-Länder seit Jahren können, das üben wir noch. Aber dafür gibt es ja jetzt ein ganzes Ministerium, das Digitalministerium. Während Politiker auf einer Ministerkonferenz gerade noch über die schöne digitale Zukunft diskutieren, zeigen Alina Eckelmann und David Zajons an einem Beispiel aus Nordrhein-Westfalen, was heute schon im Bürgeramt geht und was eben nicht.
Termine sind hier heiß begehrt. Das Bürgeramt in Düren bei Aachen. Einiges geht digital, vieles aber nicht, wie die Dürener immer wieder feststellen müssen.
Terminreservierung für eine Hochzeit, bestes Beispiel, was wir vor kurzem gemacht haben. Das ist, da musste ich auch hier für vorbeikommen und das ist dann immer schwierig.
Den Heiratstermin beim Standesamt online vereinbaren. Eigentlich gibt es dafür schon eine Lösung, sagt uns die Leiterin des Bürgerbüros. Eigentlich.
Der Bund hat unter anderem auch einen Prozess zur Eheanmeldung entwickelt. Und da können Sie die Ehe anmelden, den Termin bestätigen. Sie können Dokumente auch hochladen. Sie können aber nicht bezahlen, weil Sie bezahlen bei der Stadt müssen und nicht beim Bund. Und das ist das Problem.
Die bundesweite Buchungsplattform und die Bezahlplattform der Kommune. Sie können einfach nicht miteinander. Ein Zuständigkeitschaos zwischen staatlichen Ebenen.
Das Kernproblem der Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland ist, dass es diese zentrale Steuerung nicht gibt und die Kommunen erstmal laufen gelassen wurden. Geht eure eigenen Wege. Und manche Kommunen haben das auch gemacht, aber es waren eben sehr viele verschiedene Wege und manche Kommunen sind auch gar keinen Weg gegangen und jetzt stehen alle irgendwo anders und können nicht zusammenarbeiten.
Das Ergebnis sieht man hier. Die Europäische Kommission vergleicht die Digitalisierung in den Mitgliedstaaten. Bei digitalen Verwaltungsangeboten für die Bürgerinnen und Bürger liegt Deutschland auf Platz 18 im unteren Mittelfeld. In Düren versuchen sie voranzugehen. Gleich neben dem Eingang des Bürgerbüros steht so etwas wie eine Packstation, nur eben für Reisepässe und Personalausweise.
Damit können die Kunden ihre Ausweisdokumente abholen, ohne von unseren Öffnungszeiten abhängig zu sein.
Abholung ohne Termin, per Fingerabdruck oder per PIN-Code. Auch die Ummeldung des Wohnsitzes funktioniert hier inzwischen digital. Eine erhebliche Entlastung für die Bürger, aber auch für die Stadtverwaltung. Denn von 12 Schaltern im Bürgerbüro sind aktuell nur 4 besetzt. Es fehlt das Personal.
Personell sieht die Situation wahrscheinlich wie in ganz vielen Kommunen jetzt hier im Bürgerbüro nicht ganz so glücklich aus. Wir haben Abgänge zu verzeichnen, wir haben Krankenstände, die nicht ganz unbedenklich sind. Und dadurch sind wir froh um jede Digitalisierungsmöglichkeit, die uns wieder ein kleines bisschen Luft schafft.
Es sind Tippelschritte Richtung mehr Digitalisierung, sagen sie in der Dürener Stadtverwaltung. Sie hoffen auf mehr zentrale Steuerung durch das neue Digitalministerium.
Hoffen auf die Digitalisierung, hoffen auf die Politik. Über die Erwartungen des Digitalverbands Bitkom konnte ich am Abend mit dem Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder sprechen. Guten Abend, Herr Rohleder.
Schönen guten Abend, Frau Wellmer.
Jetzt haben wir gerade gesehen, die Leute wollen eigentlich einfach nur heiraten, müssen sich aber bei der bundesweiten Plattform anmelden und dann bei der Stadt zahlen. Und das klappt da nicht. Woran liegt es, dass es da so wahnsinnig hakt?
Ja, also zunächst einmal ist es gut, dass man überhaupt einiges online machen kann beim Heiraten und nicht nur analog unterwegs sein muss. Und dann gibt es, und das ist für die Verwaltung typisch, einen sogenannten Systembruch oder einen Medienbruch. Das heißt, es fehlt die technische Schnittstelle oder dort, wo es Schriftformerfordernisse gibt, kommt dann wieder der Kugelschreiber und kommt das Papier zum Einsatz. Und das macht es schwierig für die Menschen in Deutschland, aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltungen.
Mhm. Aber was ist es dann eher? Ist es denn eher ein technisches Problem oder ein organisatorisches, also strukturelles?
Es ist eher ein organisatorisches Problem. Also die Technik ist ja da, aber man muss sie eben auch einsetzen. Und ich denke, in diesem Fall ist es so, dass es bereits ein Bezahlsystem gab in dieser Stadt und dass dieses Bezahlsystem jetzt ersetzt werden muss. Und dort, wo sie schon was haben und müssen das eben loswerden und durch etwas Neues, Besseres ersetzen, dort wird es oft schwierig.
Mhm. Herr Rohleder, wie lässt sich denn dieses strukturelle, organisatorische Problem, dieses Schnittstellenproblem generell lösen, weil das betrifft ja einfach unheimlich viele Menschen.
Wir müssen einfach mehr Verantwortung zum Bund übertragen. Es gibt in Deutschland 11.000 Kommunen und Städte. Und in diesen 11.000 Kommunen und Städten wird viel zu oft das digitale Rad neu erfunden. Der Bund kann wenig tun. Es gibt hier eine Selbstverwaltung der Kommunen. Und indem wir an der Stelle ansetzen, dem Bund mehr Möglichkeiten geben und dadurch die Leistungen des Bundes attraktiver machen für die Gemeinden, die einfach nehmen können, was der Bund ihnen zur Verfügung stellt, dadurch können wir sehr schnell sehr viel weiterkommen und können den Menschen in ganz Deutschland aus einer Hand digitale Verwaltungsleistungen zur Verfügung stellen.
Okay, das betrifft ja jetzt nicht nur den Bereich Verwaltung und auf kommunaler Ebene, sondern die Schwierigkeiten bei der Digitalisierung, die sind ja durchaus auch größer zu fassen, betreffen auch die Wirtschaft. Dabei gilt ja Digitalisierung und auch künstliche Intelligenz wirklich als Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg dieses Landes. Wird jetzt mit dem neuen Digitalministerium alles anders und alles besser?
Ja, ob alles anders und alles besser wird, das wissen wir nicht. Aber die Voraussetzungen sind jetzt geschaffen. Wir haben ja alles Mögliche versucht mit einer Staatsministerin im Kanzleramt und mit einem Teilzeit-Digitalminister, der eigentlich Verkehrsminister war. Und jetzt gibt es zum ersten Mal ein reines Digitalministerium, das für digitale Wirtschaft und digitale Verwaltung und die Modernisierung unseres Staates zuständig ist. Und wenn man es jetzt machen lässt, und das ist die große Hoffnung, die wir alle haben, dann glaube ich, kann in den nächsten 4 Jahren sehr viel passieren und kann sich Deutschland sehr stark digital weiterentwickeln.
Also keine große Skepsis, sondern viel Zuversicht bei Ihnen?
Ja, sehr viel Zuversicht. Das ist auch kein Zweckoptimismus, sondern dieses Ministerium ist, wie wir das ja auch immer gefordert haben, sehr gut ausgestattet. Es mussten 6 andere Ministerien Themen abgeben. Es gibt eine gute personelle Ausstattung. Man beginnt bereits mit Digitalabteilungen, die schon stehen. Also es wird jetzt nicht 2 Jahre dauern, bis das Ministerium überhaupt arbeitsfähig ist. Und das Ministerium hat zum Beispiel die Möglichkeit, Freigaben zunächst zu erteilen, wenn andere Ministerien in Digitalisierungsprojekte investieren wollen. Und damit ist es überall eingebunden und das ist gut so.
Es ist allerdings auch viel Bastelarbeit. Sie sagen, da ist viel zusammengekommen. Das muss natürlich jetzt auch zusammengefügt werden. Die Zuständigkeiten müssen konkret genug sein. Also da ist auch jede Menge zu tun. Und Deutschland muss ja auch ganz schön viele Plätze aufholen, wenn es denn von Platz 18, also von relativ weit unten, weiter nach vorne will. Und die anderen bremsen ja nicht für Deutschland. Die bremsen ja nicht für uns, die anderen Länder. Kann Deutschland diesen Rückstand, diesen großen Rückstand aufholen?
Ich bin ganz sicher, dass wir das können, wenn wir es jetzt gut entschieden und konsequent anpacken. Ja, also wir haben das ja in der Vergangenheit gezeigt. In den letzten 3 Jahren, die Funklöcher sind weitgehend verschwunden. Wir sind rasend schnell beim Ausbau der Glasfasernetze. Wir sind führend international beim 5G-Ausbau, also bei dem schnellen mobilen Internet. Und wir haben auch in der Digitalisierung des Gesundheitswesens gezeigt, dass nach 20 Jahren Stillstand sich jetzt wirklich was bewegt mit der elektronischen Gesundheitskarte, mit dem elektronischen Rezept, mit der elektronischen Patientenakte. Also wir können schon, wenn wir wollen und wenn wir diese Entschlusskraft an der Spitze der Ministerien haben. Und was dann noch kommen muss, ist natürlich, dass auch die Wirtschaft mehr in Digitalisierung investiert. Das ist sozusagen neben der Verwaltung die zweite Großbaustelle, die wir in Deutschland haben.
Wie teuer wird denn das? Und für wen, wenn wir Deutschland über den europäischen Durchschnitt hinaus digital gut aufstellen wollen?
Nun ja, wenn wir, und wir sind ja in internationalem Wettbewerb, in ganz neuer Konstellation uns angucken, was in den USA passiert. Dort werden jedes Jahr mehr Rechenzentren neu hinzugebaut, als in Deutschland insgesamt installiert sind. Die USA investieren 10-mal so viel in Digitalisierung wie Deutschland. In Deutschland sind es etwa 200 Milliarden Euro. In den USA sind es 2 Billionen. Und das zeigt die Größenordnung. Und das heißt für uns, wir brauchen etwa 100 Milliarden Euro insgesamt an Unterstützung aus dem neuen Sondervermögen für einen Digitalpakt Deutschland, für die Verwaltung, für die Schulen und auch für digitale Schlüsseltechnologien, um digital souveräner und weniger abhängig zu werden von Importen aus dem Ausland.
Sagt der Hauptgeschäftsführer des Digitalverbands Bitkom, Bernhard Rohleder. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke an Sie.
So, und weitere Nachrichten vom Tage jetzt mit dir, Julia Niharika.
Bundespräsident Steinmeier ist nach Israel gereist. Am Nachmittag traf er mit Premierminister Netanyahu zusammen. Bei den Gesprächen habe Steinmeier auf eine friedliche Lösung des Gaza-Konflikts gepocht, sagte seine Sprecherin. Zudem habe er die Dringlichkeit humanitärer Hilfen für die Menschen im Gazastreifen betont. Dort gab es am Abend erneut israelische Angriffe. Nach palästinensischen Angaben wurden dabei mindestens 16 Menschen getötet. Netanyahu hatte zuvor eine neue Offensive zur Zerschlagung der Hamas angekündigt. Die Regierungsfraktionen von Union und SPD sehen keine Chance mehr, noch vor der parlamentarischen Sommerpause im Juli den Haushalt für das laufende Jahr zu verabschieden. Ziel sei vielmehr eine erste Lesung im Bundestag, sagte Unionsfraktionschef Spahn. Die abschließenden Beratungen würden dann nach der Sommerpause folgen. Ähnlich äußerte sich SPD-Fraktionschef Mirsch. Der Haushalt für das kommende Jahr soll aber rechtzeitig im November verabschiedet werden. In Albanien hat die Partei von Premierminister Rama die Parlamentswahl klar gewonnen. Die Sozialisten kommen nach Auszählung fast aller Stimmen auf 52% und erlangten damit die absolute Mehrheit, wie die Wahlbehörde in Tirana mitteilte. Es gilt als sicher, dass Rama Premier bleibt. Der 60-Jährige regiert seit 2013. Es wäre seine vierte Amtszeit. Indiens Premierminister Modi hat den Streitkräften zu ihrem Vorgehen gegen Pakistan in der vergangenen Woche und in den vergangenen Wochen gratuliert. In Adampur sagte er, Indien sei dem Frieden verpflichtet, doch im Falle eines Angriffs wisse sein Land, wie es den Feind vernichten könne. Zuvor hatte das pakistanische Außenministerium vor einer Eskalation des bewaffneten Konflikts gewarnt. Beide Länder ringen um die Vorherrschaft in der geteilten Himalaya-Region Kaschmir.
Komm, raus mit dir. Am besten ab in den Wald. Auch schon mal diesen Rat empfangen in stressigen, unruhigen Momenten? Aus gutem Grund. Was erdet mehr als ein Ausflug in eben diesen? Gilt übrigens für Erwachsene wie Kinder. In der Südeifel verbringen Kinder gleich eine ganze Woche dort. Pflanzen Bäume, reparieren Hochsitze, werden Teil des Waldkosmos. Christine Jordan hat mittendrin im Wald bei Neuerburg ein Projekt besucht, das versucht, den Wald vor lauter Bäumen doch zu sehen.
Dazu braucht man ganz schön Kraft. Mit einer schweren Hacke entfernt der 12-jährige Ilian Brombeerranken, um den Boden vorzubereiten für zarte Buchensetzlinge. 21 Jungs, 7 Betreuer, eine Woche das Projekt Natur erleben.
Ich habe die jetzt gerade vorsichtig rausgeholt. Weil wenn ich jetzt einfach dran reiße, könnten halt irgendwie Wurzeln noch, kriege ich Wurzel abreißen und dann verschwendet man halt Bäume und ein so ein Baum kostet ungefähr so 1 Euro. Ein Team hatte gestern 100 Bäume allein gepflanzt und das halt dann nochmal schon kacke, wenn man die verschwendet.
Die Kinder sind für die Woche im Bergwaldprojekt in der Eifel extra aus dem nordrhein-westfälischen Dormagen angereist. Bergwaldprojekt, das ist ein Verein, der bundesweit Projektwochen veranstaltet, um Ökosysteme zu schützen. Aber, sagen die Betreuer, das hier sei wesentlich mehr als nur ein Naturschutzprojekt.
Letzten Endes pflanzen wir ja Rotbuchen hier unter die doch dahinsiechenden Douglasien, um den Waldumbau voranzutreiben. Aber letzten Endes ist es ja auch Kinder- und Jugendhilfsarbeit. Wir versuchen quasi durch die praktische Arbeit, den jungen Menschen was mitzugeben, was sie denn selber auch tun können im Zuge des Klimawandels, um den vielleicht ein bisschen abzupuffern.
All diese Kinder leben nicht in ihren Familien, sondern in einer Jugendhilfeeinrichtung, dem Raphaelshaus. Der Pädagoge Johannes Schwegmann leitet eine der Wohngruppen. Das Ziel, Stabilität in das Leben der Jungen zu bringen.
Wir arbeiten erlebnissportlich orientiert mit den Jungs und deswegen passt das mit dem Bergwaldprojekt ziemlich gut. Die Jungs kriegen dadurch Selbstwirksamkeitserlebnisse und können dadurch wirklich Selbstwert auch aufbauen.
Jetzt heißt es aber erstmal Pause machen und aufwärmen, denn es ist kalt und nass im Wald. Und auch ein bisschen stolz sein.
Was habt ihr heute schon geschafft?
Wir haben jetzt ungefähr 3 Reihen mit jeweils 7 Bäumen bis jetzt geschafft.
Und wie fühlt man sich da?
Eigentlich sehr gut, weil man was für die Umwelt tut. Ich werde bestimmt mein Praktikum auch mal im Wald machen, wenn ich ein bisschen älter bin.
Nicht von oben auf diese Kinder herabschauen, sondern ihnen auf Augenhöhe begegnen. Ein wichtiges Prinzip der Bildungsarbeit des Raphaelshauses und des Projekts Natur erleben, das vom Bundesverband Kinder- und Jugendhilfe der Caritas gefördert wird. Dazu gehört auch, dass alle sich die Hände schmutzig machen.
Eigentlich finde ich es ganz cool, wenn alle mit anpacken. Weil dann merkt man auch manchmal so ein bisschen, was für Schwächen und was so richtig seine Stärken sind. Dann, das merkt man halt, wenn man Bäume pflanzt. Manche können besser Löcher graben, aber wiederum manche können auch Bäume besser einpflanzen.
Was kannst du besser?
Ich kann eigentlich ich bin, glaube ich, eher ein bisschen besser in Löcher graben.
Was die Jungs auf alle Fälle mitnehmen, Selbstbewusstsein, Selbstbestätigung und das Gefühl, etwas geschafft zu haben.
Wenn man, sage ich jetzt einfach mal, in 20 Jahren hier hinkommt und dann ist es schon seit 5 Meter gewachsen, dann sieht man schon, wie cool sowas ist. So ein kleiner Baum kann so riesig sein.
So viel Zeit wie die Bäume haben die Kinder nicht, um groß zu werden. Aber die Erfahrung aus dem Wald könne helfen, sagen die Betreuer, dass sie Herausforderungen im Alltag auch wirklich meistern.
Wandelbar, humorvoll, unkonventionell, radikal. Gérard Depardieu spielte in mehr als 200 Filmen, sammelte reihenweise Auszeichnungen. Eine französische Ikone, doch längst hoch umstritten. Immer mehr Frauen sagen, der 76-Jährige habe sie sexuell belästigt. Auch eine Vergewaltigung wird ihm vorgeworfen. In einem Verfahren hat ein Gericht in Paris Depardieu heute schuldig gesprochen, wegen sexueller Belästigung zu 18 Monaten auf Bewährung verurteilt. Depardieu blieb der Urteilsverkündung fern und auch dem Filmfestival in Cannes, wo man das Scheinwerferlicht dann auch viel lieber auf andere richtete. Friederike Hofmann.
Stehender Applaus für den Star des heutigen Abends, Robert De Niro. Sein Kollege Leonardo DiCaprio verleiht dem Schauspieler, der mit Filmen wie Taxi Driver oder Der Pate zur Legende wurde, die Ehrenpalme für sein Lebenswerk. Er ist für mich und eine ganze Generation von Schauspielern ein Vorbild. Er war unser Idol. Robert De Niro, sichtlich gerührt. Doch schnell fasst er sich. Er möchte eine Botschaft loswerden, ruft dazu auf, in einem Amerika unter Präsident Trump die Demokratie hochzuhalten. In meinem Land kämpfen wir mit aller Macht, um die Demokratie zu verteidigen, die wir immer als gegeben angenommen haben. Das betrifft uns alle. Und Kunst ist im Kern demokratisch. Neben dem politischen Staat darf in Cannes auch der Glamour nicht fehlen. Dieses Jahr mit großem Star-Aufgebot. In der Jury die französische Schauspielerin Juliette Binoche und die Amerikanerin Halle Berry. Und mit starker deutscher Beteiligung. Fatih Akin präsentiert seinen neuen Film Amrum außerhalb des Wettbewerbs. Ihn wird man hier sicher nicht sehen. Gérard Depardieu, heute in Paris verurteilt. 18 Monate Haft auf Bewährung, weil er 2 Mitarbeiterinnen am Set bei Dreharbeiten sexuell genötigt hat. Die Klägerin zeigt sich erleichtert. Ich bin sehr bewegt und sehr, sehr zufrieden mit diesem Urteil. Für mich ist das ein Sieg und ein Schritt nach vorne. Depardieus Anwalt kündigt Berufung an. In Cannes reagiert Jurypräsidentin Binoche. Das bringt einen zum Nachdenken über die Macht, die manche Menschen haben und die sie sich nehmen. Aber es zeigt sich, die Macht liegt inzwischen woanders. Ab jetzt geht es in Cannes vor allem um den Wettbewerb. 22 Filme konkurrieren um die Goldene Palme. Auch der deutsche Film In die Sonne schauen von Mascha Schilinski ist mit im Rennen.
Ja, aber es gab tagsüber auch immer mal Wolken. Heute über Cannes. Was kann denn das Wetter hierzulande, lieber Carsten?
Höhere Temperaturen. In Cannes war es heute nur 21 Grad warm. Bei uns in Deutschland bis zu 25 Grad. Und selbst im Norden Deutschlands gab es 21 bis 22 Grad. Und auch heute einmal mehr traumhafte Sonnenuntergänge, wie hier zu sehen. Und zwar von Salenburg aus in der Nähe von Cuxhaven, Blick Richtung Nordwesten über die Nordsee zu diesem Sonnenuntergang. Was wir hier auch sehen, sind Schleierwolken, denn es deutet sich eine kleine Wetterveränderung für den Norden und für den Nordosten Deutschlands an. Wir sehen es auf dem Strömungsfilm, dass sich hier etwas bewegt. Zunächst weht der Wind in der Nacht und morgen hier aus Nordwesten. Und jetzt achten wir mal auf Dänemark. Hier dreht nämlich der Wind und kommt aus Nordost morgen im Verlauf des Tages und trifft in Schleswig-Holstein auf diesen Nordwestwind. Und da zoomen wir mal dichter ran, denn es lohnt sich, diese kleine Wettergeschichte aus dem Norden Schleswig-Holstein sich anzuschauen. Genau da, wo diese unterschiedlichen Luftströmungen zusammentreffen, da bleibt morgen Nachmittag für einige Stunden die Luft an Ort und Stelle stehen. Und deshalb kann sie sich hier stärker erwärmen. Und deshalb erwarten wir hier in diesem Bereich im Norden Schleswig-Holsteins höhere Temperaturen als beispielsweise in Hamburg. Dort wären es 19, dort 22 Grad. Wir schauen auf das Wetter der nächsten Stunden. Das ist auch schnell erzählt. Sternklare Nacht im Norden, dann ein paar dünne Schleierwolken. Morgen Vormittag verbreitet erneut viel Sonnenschein. An der Nordseeküste tauchen ein paar höhere graue Wolken auf, die sich aber schnell im Verlauf des Vormittags auflösen. Und dann am späten Nachmittag werden die Wolken von Schweden kommend in Vorpommern-Dicker. Hier gibt es erste Schauer, am Abend dann auch allmählich in der Uckermark. Das ist diese kleine Wetterveränderung. Die Temperaturen heute Nacht minus 1 Grad in einigen Mittelgebirgstälern, sonst 4 bis 12 Grad. Tagsüber im Westen bis zu 26 Grad, 22 Grad in Flensburg, 19 Grad in Hamburg. Das war die Geschichte von eben. Die weiteren Aussichten im Westen wenig Änderung. Weiterhin trockenes Wetter, viel Sonnenschein bei rund 22, 23 Grad. Im Osten am Donnerstag und Freitag etwas wechselhafter. Ein paar Schauer, am Freitag vielleicht auch mal ein kurzes Gewitter.
So, dann kannst du jetzt in Gedanken noch Platz nehmen in dem Strandkorb von eben. Sah gut aus. Viel Spaß dabei. Danke, Carsten. Und wir sind durch, aber Sandra Maischberger legt gleich erst los. Und zwar natürlich mit ihren Gästen.
Tja, das sind unter anderem der Parteivorsitzende der Linken, Jan van Aken, und CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen.
Mhm, und morgen sind wir dann wieder am Start und würden uns freuen, Sie begrüßen zu dürfen. Danke. Tschüss.
Tschüss.